Zwei deutsche Journalistinnen, geboren in den 80er Jahren, sie arbeiten für den Spiegel, Geo Spezial und die Zeit, sind seit Donnerstag, dem 15. November 2012 unterwegs, um zu sehen, wie es mit dem Journalismus weitergeht. Und zwar global. Und das praktischerweise mit einer erdumrundenen Weltreise. Sie sind in dieser Nacht nach ihrem Aufbruch in Hamburg jetzt in Brasilien angekommen, in Sao Paulo. Katharina Lobenstein und Amrei Cohen, ich grüße euch, bom dia.
Hallo.
Hi.
Wie viel Neugier steckt in dieser Reise und wie hoch ist der Anteil von Angst, mit auf dem Schiff, auf dem sinkenden Schiff Printjournalismus unterzugehen?
Also die Angst war ziemlich groß, als wir losgefahren sind. Das war die Woche, in der die FR Insolvenz angemeldet hat. Und man hat das gespürt auf den Redaktionsfluren, das war zumindest unser Eindruck. Und bei uns hat es eher bewirkt, dass wir gesagt haben, jetzt wollen wir erst recht losziehen und gucken, was eigentlich kommt, wenn es die Zeitung nicht mehr gibt, weil ja dadurch kein Vakuum entsteht, sondern irgendwas anderes wird es ja geben.
Wie seid ihr dabei konkret vorgegangen bei der Suche? Kennt ihr die Ziele bereits?
Also wir kennen viele Städte noch nicht, in die wir fahren werden. Wir haben uns überlegt, was war in den letzten Jahren wichtig für den Journalismus, vor allem für den digitalen Journalismus, und haben uns versucht, an drei Fragen entlang zu hangeln, nämlich wie werden Geschichten künftig erzählt, wie werden sie recherchiert und wie macht man damit Geld? Und haben dann geschaut, in welchen Städten interessante Sachen passieren. Also zum Beispiel haben wir uns leiten lassen von Ereignissen, wie zum Beispiel der Arabischen Revolution. Da war ja das Internet, da war Social Media ganz wichtig. Deshalb fahren wir nach Kairo, um dort Blogger zu treffen, um Facebook-Aktivisten zu treffen. Dann haben wir uns leiten lassen auch von großen Namen. Also wir fahren zum Beispiel auch nach New York und besuchen dort Brian Storm, das ist einer der profiliertesten Multimedia-Journalisten weltweit. Also es ist so eine Mischung aus Koryphäen, die wir einfach treffen wollen, von denen wir mal wissen wollen, wie sind die in echt, was machen die, weil wir deren Stücke und deren Journalismus schätzen. Und wie gesagt, dann Städte, in denen einfach große Entwicklungen gerade passieren, die uns interessieren.
Nun ist ja Journalismus immer eine Frage der Finanzierung, ist ja klar. Aber auch so eine Reise, eine Suche muss ja finanziert sein. Habt ihr Sponsoren oder ist das lang erspartes Geld?
Wir finanzieren das nicht selbst. Wir sind auf dieser Recherche unterstützt von der Senatskanzlei Hamburg, die eine Initiative hat, die heißt der Next Media Report. Das ist auch die Seite, auf der wir das Ganze veröffentlichen in erster Linie. Wir sind aber vernetzter. Darüber hinaus haben wir eine Kolumne in der Zeit jede Woche und ja.
Ihr seid jetzt in Sao Paulo. Was ist konkret genau euer Ziel in dieser Stadt? Das ist ja ein Moloch eigentlich. Wenn man da überhaupt recherchieren will, dann braucht man ja schon Wochen, um überhaupt vorzudringen zu den eigentlichen Menschen, zu den eigentlichen vielleicht dann auch journalistischen Ideen.
Wir glauben, dass Sao Paulo die wichtigste Stadt in Brasilien ist, was die Medienberichterstattung angeht. Und wir sprechen zum Beispiel morgen mit Bruno Garces, das ist ein ehemaliger BBC-Reporter, der ein Projekt entwickelt hat, unterstützt von dem Knight Fellowship, in dem er versucht, Bürgerjournalismus zu stärken, indem er quasi Bürger in den Favelas geschult hat, Bürgerjournalismus zu machen. Das Ganze wurde auf der Seite Blog Mural veröffentlicht und später dann übernommen von der Folha de São Paulo, der größten Tageszeitung Brasiliens. Und zeigt ganz schön, wie er versucht, den Brasilianern sowohl in der Unterschicht als auch an den Orten, wo man eigentlich nicht selbst hinkommt als Journalist, die Macht in der Berichterstattung zu übergeben. Und ein anderes Projekt, was wir auch beleuchten wollen, ist ein Projekt über den Amazonas, auch an Orten, wo quasi der Journalisten ganz schwer hinkommen. Da sollen die Leute vor Ort selbst die Daten uploaden auf einer Website. Das ist so eine Art Plattform, wo alles vereint wird. Zum einen die Buschfeuer, die stattfinden, die Abholzungen und so weiter. Es wird alles vereint auf einer Seite, hochgeladen von den Menschen, die vor Ort leben. Und es ist quasi so eine Datenquelle für Journalisten, an der sie sich bedienen können.
Nun gibt es ja so eine alte Weisheit, man kann nur das finden, wonach man sucht. Ihr seid also schon ziemlich konkret in den Vorstellungen, wen ihr besucht, welche Städte. Das muss man ja alles vorher planen, das ist ja verständlich. Aber inwieweit seid ihr offen für zufällige Funde? Wie viel Zeit habt ihr euch selber gegeben pro Station?
Also wir haben in jeder Stadt nur eine knappe Woche. Das ist extrem wenig Zeit und auch der Grund dafür, dass wir im Vorhinein feste Termine gemacht haben. Wir wissen also, dass wir 2-3 Leute pro Stadt auf jeden Fall treffen werden, die Zeit für uns haben und werden aber jede andere Stunde, die wir hier unterwegs sind, nutzen, um Leute zu treffen, um von den Leuten, die wir treffen, wieder neue Kontakte zu finden, einfach mal in die Redaktionen hineinzugehen und dort zu schauen. Also wir hoffen, dass für genau diese zufälligen Begegnungen viel Zeit bleiben wird.
Die nächste Station ist dann, ich nehme mal an, ihr fliegt, wenn ihr von Hamburg nach Sao Paulo geflogen seid, weiter westwärts über die Datumsgrenze dann rüber oder erstmal ganz nach oben, ne, nach New York?
Genau.
Nächster Stopp ist New York, dann geht's weiter nach Tokio, Mumbai, Kairo, London und dann am 21. Dezember sind wir zurück in Hamburg.
Was macht ihr dann mit diesen Erkenntnissen? Werdet ihr in Deutschland dann Medienberaterinnen oder lasst ihr euch da nieder in der Stadt, wo das beste Journalismusmodell schon ausprobiert wird, irgendwo zwischen Tokio und Kairo?
Ja, wir hoffen, dass wir wiederkommen mit ganz vielen Ideen, die vielleicht stärker sind als die Trauerstimmung, die gerade auf den Redaktionsfluren herrscht, von der wir vorhin gesprochen haben. Und das ist, denke ich, der größte Gewinn, dass wir Menschen treffen, die Mut haben, Neues auszuprobieren und das vielleicht auch in die Redaktionen mitzutragen, in denen wir arbeiten. Wir wollen unsere Erkenntnisse, unsere Begegnungen bündeln auf dem Blog, den wir für die Stadt Hamburg machen, den Next Media Blog. Im besten Fall wird das so eine Art Bestandsaufnahme von Entwicklungen, die gerade in der Medienwelt vor sich gehen, indem man, also einen Blog, in dem man sich informieren kann, so eine Art Reisetagebuch und Datenquelle für alle, die sich dafür interessieren, was in der Welt des digitalen Journalismus gerade vor sich geht. Das ist natürlich eine subjektive Auswahl, das ist uns völlig klar. Aber ich glaube, nur so kann man sich dem Thema nähern, sonst geht man unter in diesem riesengroßen Ozean von verschiedenen Projekten, die es gibt.
Und ich weiß nicht, wie offen ihr seid. Ich schlage einfach mal vor, wenn ihr überraschend gut funktionierenden Journalismus gefunden habt, dann schalte ich euch einfach wieder rein ins Medienmagazin und ihr berichtet darüber.
Ja, sehr gerne. Super.
Das waren Katharina Lobenstein und Amrei Cohen, zwei Journalistinnen auf der Suche nach dem Journalismus der Zukunft und das weltweit. Jetzt ihre zweite Station nach Hamburg, Sao Paulo. Ich wünsche euch viel Glück dabei.
Dankeschön.
Eine Woche später, Katharina Lobenstein und Amrei Cohen holte auf eine interessante Art die Financial Times Deutschland-Krise in Sao Paulo ein.
Ja, wir sind an einen Kiosk gegangen, wie wir das in jeder Stadt tun werden. Der erste Gang geht immer zum Kiosk und dort haben wir eine Financial Times gesehen in Lachs Rosa, so wie man das auch aus Deutschland kennt. Und es war tatsächlich am Tag, an dem Gruner und Jahr getagt hat, also der Aufsichtsrat, und über das Schicksal der Zeitung entschieden hat. An diesem Tag waren wir in diesem Kiosk und haben erfahren, dass im Oktober 2012 eine brasilianische Ausgabe der Financial Times erstmals am Kiosk lag. Also sprich, in Deutschland ist die Zeitung gestorben, in Brasilien ist sie gerade erst geboren sozusagen. Und das ist ganz interessant, weil es in Brasilien keinen so wahnsinnig großen Zeitungsmarkt gibt und aber gerade die Mittelschicht erstarkt. Und das ist offenbar eine Zielgruppe, die für die Financial Times interessant ist. Und deshalb haben die sich entschieden, in Brasilien diese Ausgabe zu veröffentlichen.
Ist das nun ein Indiz dafür, dass ihr möglicherweise in die Vergangenheit gereist seid? Oder ist das die Zukunft, dass eigentlich Deutschland bloß nicht den langen Atem hatte? Ich meine, immerhin 12 Jahre gab es diese Zeitung, aber vielleicht wissen die Brasilianer bloß besser, damit umzugehen.
Das war keine Reise in die Vergangenheit. Wir waren eher erstaunt über das Nebeneinander von Print und Online. Also es gibt offenbar keinen oder wenig Menschen, die so gerne twittern und bei Facebook sich bewegen und Online-Dinge lesen wie in Brasilien. Da gibt es etliche Statistiken dazu. Also da ist Brasilien immer ganz weit vorne. Und es ist was ganz Normales, dass es beides gibt. Das war unser Eindruck zumindest.
Aber meinst du nicht, dass irgendwann auch da das Papier unattraktiv wird?
Ja, das haben uns auch die Journalisten gesagt, mit denen wir gesprochen haben. Die haben also ganz klar gesagt, unsere Zeitungen werden sicherlich nicht so schnell in Probleme kommen wie in Europa und den USA, aber auch die sind sich bewusst, dass es nicht ewig so weitergehen wird.
Ihr hattet angedeutet bei unserer letzten Schalte, dass ihr auch euch interessiert für ein Amazonas-Projekt. Da ist ja nun Natur sozusagen pur. Und wie kriegt man denn von da Informationen überhaupt rein oder raus in die Zivilisation, in Anführungszeichen?
Das war ein sehr spannendes Projekt. Wir haben Gustavo Faleros getroffen. Das ist ein Journalist, der sich vor allem auf Umweltthemen spezialisiert. Und der hat eine Online-Plattform gegründet, die heißt Info Amazonia. Und was er tut ist, er sammelt Daten über den Amazonas. Das ist also auf der einen Seite ein datenjournalistisches Projekt. Er sammelt ganz, ganz viele Daten, zum Beispiel über die Abholzung oder über die Rinderfarmen, die dort entstehen, über Waldbrände und visualisiert das. Also macht Karten daraus, die sehr informativ sind. Auf der anderen Seite ist es eine Plattform, die Artikel sammelt, die über die Region geschrieben wurden. Das heißt, er macht eigentlich was Journalisten oft nicht mögen, nämlich nicht selber schreiben, nicht selber produzieren, sondern sammeln und filtern. Also er ist derjenige, der einordnet, was es schon alles gibt. Und wir glauben, dass das was sein wird, was man als Journalist in Zukunft können muss. Dieses Filtern von wahnsinnig vielen Eindrücken, die man im Netz bekommt. Und das ist eine sehr eindrucksvolle Seite, sie einfach sehr viel Datenmaterial auf eine leicht zugängliche Weise aufbereitet.
Genau, wir haben in Sao Paulo auch noch einen Bürgerjournalisten getroffen. Jemanden aus den Favelas, der inzwischen für die größte Tageszeitung Brasiliens bloggt. Zurzeit über die Gewaltwelle, die gerade über Sao Paulo rollt. Jeden Tag werden 15 Menschen ermordet. Und er hat den großen Vorteil, dass als einer, der diese Favelas bewohnt, dass er eine ganz andere Sicht auf diese Orte hat, als der normale Journalist das hat. Und er sieht, also er bloggt quasi über die Orte, über die die Tageszeitung schreibt und sieht den Blog als komplementär zur Zeitung und nicht als Konkurrenz. Und sowohl bei ihm als auch bei dem Gustavo Faleros von Info Amazonia hatten wir das Gefühl, dass alle beide keine Angst vor dem Internet haben und dass das sowieso sehr, sehr symbolhaft für die Brasilianer waren, die wir getroffen haben, für die brasilianischen Journalisten, keine Angst vor dem Internet zu haben. Und Leandro zum Beispiel hat uns gesagt, dass in der Zukunft eine Website eine Zeitung haben wird und nicht umgekehrt, dass eine Zeitung eine Website haben wird.
Talvez a Folha ou um jornal, sei lá, Estado de São Paulo ou New York Times, não seja mais um jornal que tem um site, mas um site que tem um jornal, né?
Ihr seid aber nun inzwischen schon in New York gelandet, hattet auch schon erste Gespräche. Ich weiß, dass ihr unbedingt Brian Storm von mediastorm.org kennenlernen wolltet, der diese These hat, produziere hochwertigen Content, denn weil Qualität ist Grundvoraussetzung für den Erfolg. Habt ihr ihn getroffen?
Ja, wir haben ihn eben gerade getroffen, sind noch total geflasht von dem Treffen. Er hat uns sehr beeindruckt, er ist komplett kompromisslos in dem, was er tut. Und Qualität steht für ihn an allererster Stelle. Er produziert 20-minütige Multimedia-Reportagen fürs Internet. Meistens sind das Fotos mit Audio. Ja, er hat die Philosophie, dass er nicht untergeht im Internet, dass er überlebt durch gute Qualität. Für ihn gibt's viel zu viel Lärm da draußen, also viel zu viel mittelmäßige Qualität. Und damit kann er, glaube ich, nicht leben. Und deswegen hat er MediaStorm gegründet und wie er sich das erlauben kann, diese Qualitäten journalistische Geschichten zu stecken, ist durch eine Art Querfinanzierung. Also er macht parallel zu den journalistischen Geschichten, die er online veröffentlicht, auch Werbefilme, unter anderem für Starbucks. Und er sagt, ihm ist das letztendlich egal, wo er veröffentlicht oder wie er veröffentlicht. Es geht ihm darum, Geschichten zu erzählen. Es ist ihm egal, ob er Werbung für Starbucks macht oder ob er eine Geschichte über einen Sohn macht, der seinen demenzkranken Vater pflegt. Es geht ihm darum, Geschichten zu erzählen, egal in welchem Medium, egal in welcher Form.
Our focus really is on quality, and I know that's an abstract idea, but you know, we try to do a very few things really, really well, and make sure that everything that you see on our site is worth your time. That to me is the hardest thing to do right now. But if you can succeed at that, you're going to build an audience because people are starving for quality. They want to see good stories. People love good storytelling. And it's not a volume game, you know. It's not about putting a ton of stuff out. It's about putting a few things out that are really good that go viral. And quality to me is the key driver of going viral.
Aber Qualität allein reicht ja nicht aus. Also er sagt ja auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass man diese hochwertigen Sachen auch möglichst breit streuen muss, damit sie, also über alle Social-Media-Kanäle, damit man sie möglichst vielen Menschen zugänglich macht. Und dabei soll man auch mit starken Partnern kollaborieren. Ist das möglicherweise ein Modell, was sich in Deutschland musterhaft durchsetzen könnte, oder geht sowas nur in den USA?
wir glauben, dass er so erpicht darauf ist, wirklich die beste Qualität zu geben, die er kann, was auch heißt, dass er sich teilweise jahrelang mit einem Projekt beschäftigt, weil er weiß, dass im Netz draußen alles untergeht oder vieles untergeht. Und er sagt, das, was bleibt, sind die Geschichten, die man seinem besten Freund twittert. Das sind die Geschichten, von denen man sich erzählt, wenn man zusammenkommt. Und das Internet ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also er sagt, eine Geschichte ist dann gut, wenn sie Leute berührt, wenn sie getwittert wird. Und er sagt aber auch, ich will kein Geld verdienen. Also dann hat er gesagt, könnte ich auch eine Porno-Seite aufmachen oder über den Bauchnabel von Britney Spears reden. Er will Geschichten machen, die Leute berühren und wachrütteln und sieht als, glaube ich, wichtigste Plattform zur Verbreitung seiner Geschichten tatsächlich Twitter und Facebook.
Und ob Deutschland was davon lernen kann, er ist total dafür, dass es sowas in Deutschland wie ihn gibt. Und er bildet seinen eigenen Nachwuchs aus, wenn man so will. Er gibt Workshops und er legt quasi alles offen. Sein ganzes eigenes Geschäftsmodell legt er offen, in der Hoffnung, dass jemand ihn kopiert. Er sagt, es gibt viel zu wenig Leute von ihm selbst da draußen oder von seiner Plattform da draußen. Und er versucht, möglichst viele dafür zu begeistern. Und er sagt, es gibt so etwas wie Konkurrenz nicht. Er will, dass es einen Markt gibt. Er will, dass es Konkurrenz gibt. Aber er sagt, es gibt es im Moment noch nicht. Und das Ökosystem, das journalistische Ökosystem wäre somit im Moment auch einfach nicht existent.
Ja, er hat was ganz Interessantes gesagt zu den Geschäftsmodellen, von denen er sich erhofft, dass sie auch in Deutschland Wurzeln schlagen. Er hat gesagt, es gibt auf der einen Seite die großen Verlage, die großen Medienhäuser und auf der anderen Seite die Freien, die für sich arbeiten. Und er sagt, die Zukunft des Journalismus liegt in der Kollaboration und irgendwo dazwischen. Also er will diese Freien, die leidenschaftlich jahrelang an einem Thema arbeiten, oft ohne damit viel Geld zu verdienen. Und er will aber gleichzeitig auch die Leute, die ein stabiles Finanzierungsmodell haben, die technischen Fähigkeiten haben. Und die will er irgendwo in der Mitte verbinden. Also er sieht sich selber und sein Unternehmen irgendwo zwischen diesen großen, unbeweglichen Medienhäusern und den kleinen, strauchelnden Freien und sagt, in dieser Mitte ist so viel Platz, dass er keine Angst hat vor Konkurrenz. Und deshalb gibt er diese Workshops, für die man natürlich auch bezahlen muss, aber in denen er offenbar sein gesamtes Geschäftsmodell offenlegt.
Nach Sao Paulo, New York, rufe ich diese Woche Amrei Kohn und Katharina Lobenstein, die weltreisenden Journalistinnen auf der Suche nach der Zukunft des Journalismus in Tokio. Was zeigte euch denn diesmal der erste Zeitungskiosk, der euch über den Weg lief?
Also der erste Zeitungskiosk lief uns gestern Nacht über den Weg. Das war, als wir aus dem Flughafengebäude kamen und mit der Bahn in die Stadt fuhren. Wir haben natürlich nicht viel erkennen können, weil es sehr viele japanische Zeichen waren. Aber es war alles auf jeden Fall bunt und voll mit irgendwelchen Kochmagazinen und Skate-Magazinen und so weiter. Verstehen konnten wir leider nichts. Aber was vielleicht ganz interessant ist, ist, dass in Japan die auflagenstärkste Zeitung der Welt kursiert und mit einer Auflage von 14 Millionen. Und nach wie vor die fünf auflagenstärksten Zeitungen der Welt hier in Japan existieren.
Aber lasst uns nochmal kurz zurückblicken. Ihr seid ja gerade 24 Stunden in Tokio und wir müssen noch ein bisschen zusammenfassen, was in New York geschah. Zum Beispiel nach dem Besuch bei Brian Storm. Das war sozusagen der letzte Kontakt zu euch, nachzuhören im Podcast des letzten Medienmagazins. Wie ging es dann weiter?
Wir sind nach dem Besuch bei Brian Storm zu ProPublica gegangen, in deren Büro in Manhattan. Und das ist eine große Redaktion, die vor allem Investigativreporter beschäftigt und ganz anders funktioniert, als man das von Zeitungsredaktionen kennt. Die sind eine Redaktion, wie man das kennt, mit Reportern und mit Redakteuren. Aber sie bringen kein Produkt heraus, also keine Zeitung, die dann gedruckt wird, sondern sie haben eine Homepage und sie verschenken ihre Recherchen an große Medienpartner. Das fanden wir sehr interessant und haben dort mit Steven Engelberg gesprochen, dem designierten Chefredakteur von ProPublica. Und er hat ein paar sehr interessante Dinge erzählt. Er hat also ganz gut argumentiert, warum die USA so eine Organisation wie ProPublica brauchen, weil der Markt allein es nämlich nicht mehr richten kann, weil also seit der Existenz des Internets das Anzeigenmonopol der Zeitschriften weggebrochen ist und der Zeitungen und deshalb
große, kostspielige Recherchen nicht mehr querfinanziert werden können. Und er sagt, im Endeffekt sind Investigativrecherchen sowas wie Museen und Theater, nämlich eine Art Allgemeingut, was von der Öffentlichkeit unterstützt wird. Und ProPublica ist eine stiftungs- und spendenbasierte Organisation und hier hören wir ihn im O-Ton.
And so we've stepped in and said, well, maybe is what we call in economics a public good. In other words, the market does not produce enough investigative reporting. And so how do you produce it? Well, you have philanthropy. And in the United States, things that are supported by philanthropy are things like the museum, the orchestras, the ballet. It's typically not the government that supports that. It's philanthropy. But the reason we don't have enough art museums, to satisfy us culturally, is that the market, the free market, left to its own devices, will not produce museums. The economics don't work. You can't charge enough for tickets to actually run an art museum. And so you need something else to step in. And that's where we are. We believe in journalism as well.
ProPublica haben wir ja bereits im Januar 2011 vorgestellt. Damals hatte der Gründer Paul Steiger gesagt, dass die Mission sei, Machtmissbrauch und Fehlverhalten ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Und indem wir, so das wörtliche Zitat, journalistische Mittel dafür anwenden, liefern wir der Öffentlichkeit ein Instrument, Wandel zu bewirken. Nun sind das anderthalb Jahre später. Lässt sich sagen, ob dieses Ziel irgendwie erreicht wurde? Ist es tatsächlich der investigative Journalismus? Reichen die Spendengelder? Ist das Projekt auch wirklich fest verankert im Journalismus?
Den Eindruck hatten wir auf jeden Fall. Wir kamen da rein in die Redaktion und die Tische stehen voller Preise. Die haben also in den letzten Jahren so ziemlich alles abgestaubt, was man nicht nur im Bereich der Investigativrecherche abstauben kann. Die Spenden sind nach oben gegangen. Es ist so, dass die Sandler Foundation, also der Hauptgeldgeber, absichert, dass pro Jahr 10 Millionen Dollar zur Verfügung stehen. Und mittlerweile sind sie so weit, dass sie 6 Millionen von diesen 10 Millionen selber durch Spenden eintreiben können. Das sind teilweise Leser, denen das was wert ist, die einfach mal 70 Dollar spenden oder größere Organisationen. Das scheint sehr gut zu laufen. Es ist eine große Redaktion und was, denke ich, auch ein Indiz dafür ist, dass es funktioniert, ist, dass die Journalisten dort sehr gut bezahlt werden. Also sowohl die Chefgehälter als auch die Redaktionsgehälter dort sind vergleichbar mit denen in großen Zeitungsredaktionen.
Ja, Steve Engelberg hat auch noch was anderes Spannendes gesagt. Und zwar auf die Frage, ob ihm die sinkenden Auflagen Angst machen oder ob es mit dem Journalismus zu Ende geht. Daraufhin hat er gesagt, naja, die ganzen Universitäten und Journalistenschulen seien so gut besucht wie nie zuvor. Und entweder könnte das daran liegen, dass die ganzen jungen Menschen sich alle verirren, oder es liegt vielleicht daran, dass die alle Recht haben und was wissen, was die ältere Riege von Journalisten nicht weiß und deswegen alle diese Universitäten besuchen und die Journalistenschulen.
The web gives you unlimited amounts of information, but how much of it can you trust? And so I think the future of journalism is brighter than people think. And it's fascinating, actually, the split, and this may be true in Europe, it's certainly true in the United States. Older journalists are very pessimistic. But the journalism schools are more full of journalism students today than they've ever been. More young people are going into journalism than ever. So they're either naive and foolish or they know something the older people don't know. And I'm going to bet on the latter rather than the former.
Und daraufhin sind wir dann auch noch einmal zur Columbia University gegangen, zur School of Journalism der Columbia Universität. Und das war ganz interessant, weil ab dem nächsten Sommersemester werden dort die Studenten, die Journalismus studieren wollen, nicht mehr nur sich spezialisieren auf Print oder Radio oder Broadcast, sondern alles wird zusammengetan und die werden alle auf der gesamten Breite gefächert ausgebildet. Quasi die neuen Studenten, die an die Columbia kommen, werden dann einen All-Digital-Course machen, wo sie parallel in allen Bereichen gleichzeitig ausgebildet werden und sich dann anschließend erst spezialisieren können und es eben nicht mehr dieses Nischendenken im Zukunftsjournalismus geben wird.
Ihr seid jetzt in Japan, 8 Stunden der mitteleuropäischen Zeit voraus. Das reicht nicht ganz für die Zukunft des Journalismus, aber mit wem sprecht ihr über was in Japan und was versprecht ihr euch überhaupt für Erkenntnisse für das Überleben des Journalismus? Also ich meine, es ist schon mal gut zu wissen, dass dort die auflagenstärkste Zeitung der Welt herausgebracht wird.
Ja, ist natürlich eine Frage, wie nimmt man die Leser dieser auflagenstärksten Zeitung mit in die digitale Welt? Das ist sicherlich eine Frage, die wir versuchen werden zu beantworten. Heute aber haben wir einen Termin mit Richi Miyakawa. Das ist ein Blogger, der für Spiegel Online gebloggt hat 2011, als der Tsunami Japan erschüttert hat. Da wird uns vor allem interessieren, was passiert, wenn Nachrichtenagenturen nicht mehr die ersten sind, die zum Beispiel in Katastrophenfällen die Nachrichten einsammeln, sondern wenn das auf einmal Bürger machen, die mit ihrer Kamera losziehen.
Da sind wir gespannt. Wir hören dann aus Mumbai mehr von euren Besuchen in Tokio und dann, was ihr in Indien noch so vorhabt. Vielen Dank und toi toi toi. Bis dahin.
Ja, danke nach Potsdam.
Sao Paulo, New York, Tokio gibt es also in dieser Woche einen Bericht aus Mumbai. Mumbai, das ist ja dann doch die Stadt in Indien der permanent hupenden Autos. Und somit wird auch klar, warum wir diese Geräuschkulisse haben. Hallo Katharina, hallo Amrei.
Hallo Jörg, wir sind tatsächlich hier direkt an einer Kreuzung untergebracht in unserem Hotel. Ich weiß nicht, ob man die Straße hören kann, aber es ist auf jeden Fall laut und bunt und viel, viel lebendiger, als wir das in Tokio erlebt haben.
Der erste Gang, so habt ihr in Sao Paulo gesagt, ist immer zuerst in Richtung Zeitungskiosk, Zeitungsstand. Als ich in Mumbai war, muss ich ehrlich gestehen, war mein Blick eher auf das Internet fixiert. Also wo sind Internetcafés und wo kann man WLAN-mäßig ins Netz kommen? Zeitungen sind mir nicht aufgefallen. War das nur mein Blick damals, der nicht geschärft war, oder gibt es tatsächlich kaum Zeitungskioske?
Einen Kiosk haben wir auch nicht entdeckt, aber wir haben einen Mann gefunden, der auf der Straße saß und eine große Decke vor sich ausgebreitet hatte. Und auf dieser Decke lagen Zeitungen. Also ich glaube, das ist einfach hier der Zeitungskiosk. Und war für uns eigentlich ein ganz schönes Bild dafür, dass in Mumbai doch viele Dinge ganz anders laufen als in den Städten, die wir bislang besucht haben.
Wir müssen aber erstmal wieder zurückblicken nach Tokio. Ihr wolltet dort noch einige interessante Erfahrungen machen mit dem Journalismus, der möglicherweise auch für Deutschland interessant sein könnte. Qualitätsjournalismus, wie kann er überleben? Wie kann er möglicherweise finanziert werden? Das ist ja das Generalmotto eurer Weltreise. Habt ihr etwas in Tokio und Japan gefunden?
Wir haben in Tokio Richie Miyakawa besucht. Der ist ein Videoblogger, der nach der Katastrophe in Fukushima auf YouTube Videos veröffentlicht hat. Und diese Videos haben so viele Klicks bekommen, dass Spiegel Online ihn eingekauft hat. Und er hat dann ein paar Wochen lang oder ein paar Monate lang für Spiegel Online regelmäßig berichtet. Und mit dem haben wir uns getroffen.
Hello world and hello my friends from Spiegel in Germany. This is Richie in Miyagi, Japan. This is a grave. In Japan we don't have any culture to bury dead bodies. All the time we burn them. But the fact here is that they are burying the bodies in the ground.
Worüber habt ihr euch denn mit ihm unterhalten? Weil das ist ja nicht der typische Journalist.
Genau, er macht was ganz anderes als wir typischen Journalisten. Er macht nämlich radikal subjektive Geschichten. Also wenn man seine Videos sich anschaut, die sind sehr, sehr emotional. Also man könnte eigentlich sagen, fast pathetisch. Er zeigt sich selber, wie er durch die zerstörten Gebiete um Fukushima läuft, da wo der Tsunami alles zerstört hat. Und er zeigt sich selbst weinend vor der Kamera, macht also lauter Dinge, die ein Journalist niemals tun würde. Und wir haben uns das angeschaut und an manchen Stellen fast ein bisschen fremdgeschämt und haben uns dann mit ihm darüber unterhalten, warum er das macht, und haben festgestellt, dass er sich fremdgeschämt hat für die Journalisten, die er dort gesehen hat. Und das war eine sehr spannende Diskussion.
Sometimes when the journalist does not have time, they just cannot even say hello. How are you? I am from this kind of company. Some journalists, like freelancer, who came all the way from Germany to Japan, and then she has to report so many stories in small amount of money a day in Japan. She just went into the house and then said, okay, start talking about your story. Who did you lose? And things like that. And this was so shocking for me.
Richie hat sich darüber aufgeregt, wie die ausländischen Journalisten sich vor Ort verhalten haben nach Fukushima, dass die Menschen ohne Zeit gekommen sind und versucht haben, ihre Protagonisten in so bestimmte vorgefertigte Hülsen zu füllen und eigentlich sich gar nicht die Zeit genommen haben, wirklich mit den Protagonisten zu sprechen, sondern vielmehr diese Klischees hatten, die sie befüllt haben. Und er selbst hat gesagt, dass ihm bei der ganzen Berichterstattung eigentlich Subjektivität gefehlt hat. Und er hat zum Beispiel nicht seine Protagonisten gegenüber gefilmt, die alles verloren haben, sondern sich selbst gefilmt und hat beschrieben, wie er selbst mit diesem kompletten Verlust umgeht.
Nein. Das ist aber das, was im deutschen Journalismus, zumindest von Hans-Joachim Friedrichs, hochgehalten wird, dann nicht gerade das, was man Distanz nennt oder das Nicht-Gemein-Machen auch mit einer guten Sache. Offenbar ist der aus England beeinflusste deutsche Journalismus dann doch eine Spur anders als der asiatische oder vielleicht dann auch speziell der japanische Journalismus.
Nee, ich glaube, das darf man nicht vermischen. Er ist ja kein professioneller Journalist. Und ich glaube, ein japanischer Nachrichtenagenturmann würde sich nicht wie Richie vor die Kamera stellen und weinen. Er ist eben einer, der nicht Journalist ist, aber trotzdem in die journalistische Sphäre vorgedrungen ist durch das Netz. Also er war derjenige, der ganz vielen Spiegel Online-Lesern aus Fukushima berichtet hat. Und er hat gesagt, diese Objektivität, die wir Journalisten vortäuschen, indem wir diese Bilder zeigen, also zum Beispiel dieses Atomkraftwerk, was explodiert ist, was ja wie so eine Ikone geworden ist zu dieser Zeit und einfach von jedem Sender runtergespielt wurde, da hat er gesagt, was bringt mir das als Zuschauer? Also ich fühle nicht, was die Leute fühlen, die da vor Ort sind. Und er sagt also, er heult lieber vor der Kamera, als dass er sich hinter der Kamera versteckt vor seinen Zuschauern. Das war sein Credo. Aber er ist kein Journalist. Er hat bezeichnenderweise Theater studiert. Und was ihn für uns so interessant gemacht hat, ist, dass er wahnsinnig viele Klicks auf YouTube bekommen hat und dass er eben auch in einem journalistischen Medium gezeigt wurde. Und er hat was gesagt, was vielleicht viele Journalisten interessieren könnte. Er hat gesagt, er beschäftigt sich sehr, sehr viel mit dieser YouTube-Kultur. Er ist auch einer, der diese Klicks will und der sich auch freut über die vielen Facebook-Anfragen, die er bekommt, nachdem er ausgestrahlt wurde. Und hat sich also angeschaut, was man machen muss, damit man viel geklickt wird. Und er sagt, das ist Originalität und Individualität. Also er sagt, einer, der geklickt werden will im Netz, der muss ein Stück weit von seiner Persönlichkeit preisgeben. Der muss ein Stück seines Charakters mitverkaufen. Und ich weiß nicht, ob das gut ist, aber es ist sicherlich was auch den Journalismus beeinflussen wird.
Geklickt im Sinne, dass man einfach nur eine große Plattform hat oder verdient er damit auch Geld?
Er verdient, ich weiß nicht, wie viel er von Spiegel Online bekommen hat, aber er ist, glaube ich, keiner von diesen YouTube-Leuten, die Werbung schalten. Also nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, ihm geht es eher um so eine Art Ruhm, also um diesen Ruhm, den man im Internet bekommt, wenn man viele Klicks für seine Beiträge erhält. Und wir hatten eigentlich das Gefühl, dass er auch so ein bisschen auf so einer Mission war. Also er wollte den Leuten in Deutschland zeigen, wie sich die Japaner fühlen, die das sehen. Und er wollte diesen starren, scheinbar objektiven Bildern, die durch die Nachrichtenagenturen und die Fernsehsender verbreitet wurden, was entgegensetzen.
Nun seid ihr in Mumbai auch auf der Suche nach wieder interessanten Ideen, wie Journalismus möglicherweise in der Zukunft funktionieren könnte oder mit welchen Elementen der deutsche Journalismus bestehen kann. Welche Anregungen erhofft ihr euch denn aus Indien?
Also zuallererst treffen wir morgen Pronoti Datta. Das ist eine indische junge Bloggerin, die früher bei der Times of India gearbeitet hat und jetzt einen Blog hat, in dem sie sich so über die Medien lustig macht. Von ihr wollen wir uns ein bisschen einweihen lassen in die Medienlandschaft in Mumbai. Die treffen wir morgen zum Mittagessen. Nächste Woche wollen wir dann unsere zwei Hauptinterviewpartner treffen. Zum einen Deepak Pathak, der ist Professor am Indian Institute of Technology und der hat das Akash-Tablet mitentwickelt. Das Akash-Tablet ist das billigste Tablet der Welt. Das kann man für 20 bis 30 Dollar haben. Und Pathak soll uns erklären, was das für die Medien bedeutet, dieses Tablet. Wenn selbst ein Slum-Bewohner sich ein Tablet leisten kann und die Tablet ja auch ein bisschen als quasi Hoffnung der Journalisten gilt, weil es vielleicht die einzige Art wird, in der Zukunft Geld zu machen mit Journalismus. Und zum anderen wollen wir Vivek Gilani treffen, der kein Journalist ist, sondern der Ingenieurwesen studiert. Und er macht das, was Journalisten normalerweise eigentlich tun. Er beobachtet Politiker und macht öffentlich, wie sie arbeiten. Er betreibt den Blog mumbaivotes.com. Das ist sowas wie Abgeordnetenwatch, nur in Indien und insofern einfach viel größer und in der größten Demokratie der Welt. In Indien ist die Korruption ein riesengroßes Problem und insofern ist das eine Instanz, die diese Korruption überwacht und wahrscheinlich auch einfach etwas relevanter als Abgeordnetenwatch in Deutschland.
Dann wünsche ich euch viel Glück, dass die Gesprächstermine auch zustande kommen. Ganz besonders interessiert mich natürlich die Deepak Pathak, weil das mit dem günstigsten Tablet, das kann bei einem Markt von, ich glaube, 1,3 Milliarden Indern dann auch möglicherweise für den Rest der Welt interessant werden. Dankeschön an Amrei Kohn und Katharina Lobenstein, zurzeit in Mumbai unterwegs auf einer Weltreise nach der Suche eines Journalismus, der auch in der Zukunft überleben kann. Tschüss.
Vielen Dank und tschüss.
Medienmagazin Stammhörerinnen und Hörer und Freunde der seriellen Struktur ahnen bei diesen arabischen Klängen, es geht jetzt wieder hinaus aus dem Sendegebiet hinein in die Welt. Denn sie sind genau seit einem Monat unterwegs, haben inzwischen ca. 40.000 Kilometer zurückgelegt. Gestartet in Hamburg, flogen sie Sao Paulo, New York, Tokio, Mumbai und diese Woche Kairo an, auf der Suche nach dem Journalismus der Zukunft. Erste Frage an Amrei Kohn und Katharina Lohmstein, wie in der letzten Woche auch. Was zeigen die Zeitungskioske in Kairo diesmal, in der größten Stadt der arabischen Welt? Hallo Amrei, hallo Katharina.
Hallo ihr.
Hallo aus Kairo. Wir waren diesmal noch nicht an einem Kiosk. Wir sind gestern angekommen und relativ schnell auf den Tahrirplatz gegangen. Wir wollten uns einfach selber ein Bild machen. Wir kannten die Bilder aus dem Fernsehen und haben gehört, dass auch an diesem Freitag wieder die Menschen auf die Straße gegangen sind und haben dann auf einem Balkon, von dem aus man den Platz ganz gut überschauen konnte, die Kollegen vom Staatsfernsehen getroffen. Wir haben also diesmal zuerst die TV-Kollegen getroffen und uns nicht in den Zeitungen umgeschaut.
Aber Sie sind offenbar dann auch nicht so dominant im Straßenbild zu erkennen, oder doch?
Doch, Zeitungen gibt es ja eigentlich überall. Es gibt Kioske, es gibt kleine Läden, in denen die verkauft werden. Es gibt auch Zeitungen, die auf der Straße rumliegen. Also Print ist hier noch nicht tot.
Allerdings ist natürlich alles auf arabischen Zeichen. Das heißt, wir konnten nicht so viel von den Printzeitungen verstehen, selbst wenn wir gewollt hätten.
Die Ägypter stimmen ja jetzt über die umstrittene Verfassung ab. Wie schätzt ihr denn gegenwärtig die Situation ein? Was habt ihr für ein Gefühl für die Lage?
Also wir sind ja beide keine Ägypten-Expertinnen. Wir waren gestern in der Stadt unterwegs, waren auf einer Demo der Mursi-Anhänger und auf einer der Gegner. Und es ist schwer, für uns schwer einzuschätzen. Es war auf jeden Fall bewegend, das zu sehen, die Wut zu spüren, die da auf die Straße getragen wurde. Wir haben gehört, dass es in Alexandria sehr viel rauer zugegangen ist als hier in Kairo. Und wenn man sich nicht auf den Plätzen bewegt, ist es sehr ruhig hier und man spürt recht wenig. Aber wenn man sich mit den Leuten unterhält, merkt man, dass es das wichtigste Thema gerade ist. Und wenn man auf Facebook schaut und die Posts von den Kollegen und von den Leuten, die wir hier getroffen haben, sich durchliest, wird völlig klar, dass es eigentlich nichts anderes gibt, worüber die Leute hier gerade reden.
Ihr seid ja deswegen auch nach Kairo geflogen, das nur ganz kurz zur Ergänzung, weil ihr ja angeregt wart, durch die sogenannte Facebook-Revolution mal da hineinzugucken, was sich da in dieser Zeit entwickelt hat. Vielleicht nur eine ganz kurze optische Analyse. Ist das Smartphone tatsächlich das gängige Werkzeug der Ägypter?
In den Städten sicher. Ich glaube, man muss bedenken, dass der Internetzugang in Ägypten nicht zu vergleichen ist mit dem in Deutschland. Also nur 20% ungefähr haben hier überhaupt Zugang zum Internet und davon auch wieder nur ein kleiner Teil über das Smartphone. In Kairo ist das sicherlich wahr für eine bestimmte Bevölkerungsschicht, aber verallgemeinern würde ich das nicht.
Dann erstmal wieder zurück nach Indien, der letzten Station, wo wir abgebrochen haben letzte Woche im Medienmagazin. Ihr wolltet ja den billigsten Tablet-PC besuchen, beziehungsweise euch darüber kundig machen, wie möglicherweise dieses Werkzeug nun wiederum Indien und auch die Welt verändern könnte.
Genau, wir haben uns überlegt, dass wir auf dieser Reise ja auch zumindest anschneiden wollen, wie man zukünftig im Journalismus Geld verdienen kann, wenn es die Zeitung nicht mehr gibt. Und das Tablet ist natürlich ein ganz wichtiges Gerät, in das auch viel Hoffnung gesteckt wird. Gleichzeitig ist es aber ein Gerät, was noch nicht so übermäßig viel genutzt wird. Also der Spiegel hat, glaube ich, 40.000 Tablet-Abos. Das ist nicht wahnsinnig viel. Und wir haben uns überlegt, dass es interessant wäre, mal in ein Land zu schauen, was möglicherweise kurz vor einer kleinen Revolution steht. Es gibt dort nämlich jemanden, der glaubt, dass es mit dem Tablet ähnlich sein wird wie mit den Mobiltelefonen, dass es nämlich einen explosionsartigen Run auf diese Geräte geben wird. Und deshalb sind wir nach Indien gefahren.
Man muss dazu sagen, irgendwie der Preis bei 20 bis 30 Euro umgerechnet?
Genau, das Akash ist quasi das billigste Tablet der Welt. Die Produktionskosten liegen zurzeit bei umgerechnet $40, also bei 35 Euro. Dieses Jahr sollen noch 100.000 Stück rausgehen an Studenten in Indien und diese 100.000 Stück werden subventioniert von der indischen Regierung, sodass die Studenten $20 pro Stück zahlen werden. Und wir haben den Informatikprofessor Deepak Phatak besucht in Mumbai, der am Indian Institute of Technology in Mumbai arbeitet. Der hat das Tablet mitentwickelt. Und er hat uns die Idee dieses Tablets erklärt, die ja natürlich eigentlich keine journalistische ist, sondern mit diesem Tablet soll quasi die Bildung in Indien revolutioniert werden, damit jeder Zugang zu Bildung hat. Diese Tablets sind also in erster Linie für Studenten und Schüler gedacht. Und er hat aber gesagt, selbst wenn nur die Bildung damit revolutioniert werden soll, es wird den Journalismus letztendlich genauso beeinflussen und es wird auch eine Revolution für den Journalismus werden. Und er hat das so gesagt.
I do not know much about journalism, but as a user of the journalism, I can say that just as I believe that there will be a revolution in education, there would be a revolution in journalism as well.
Gibt es denn überhaupt Redaktionen, die Inhalte für diese Geräte schon produzieren?
Ja, und zwar ist auch eine der größten Tageszeitungen in Indien mit eingebunden als App. Das ist der Indian Express. Und die Idee ist, dass diese Zeitung an das Akash-Tablet angebunden wird.
Wobei man, wenn ich kurz einhaken darf, wobei man, glaube ich, bedenken muss, dass Indien nicht vor so einer Printkrise steht wie wir gerade, sondern Print boomt dort. Aber alle Journalisten, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, das ist einfach eine Frage der Zeit. Es dauert bei uns halt ein bisschen länger, bis die Zeitung abgeschafft wird oder zumindest die Auflagen stark zurückgehen.
Und Deepak Phatak hat diese Revolution des Tablets mit der Revolution der Handys verglichen, wie sie in den letzten 10 Jahren stattgefunden hat. Und dazu hat er uns folgenden Satz gesagt.
Much like the telecom revolution, I believe that about 100 million tablets should be in use by Indian students, say within 3 to 4 years time frame.
Also mit dieser Vision, dass in den nächsten 3 bis 4 Jahren 100 Millionen Menschen Tablets haben werden, wird es natürlich spannend zu sehen, inwiefern sich das tatsächlich umsetzen wird.
Und spannend wird es ja auch vielleicht unter Umständen, weil wenn so ein Massenmarkt wie Indien ihn darstellt, ist es anzunehmen, dass das vielleicht auch ein Exportschlager wird. Aber was werdet ihr jetzt nun in Kairo aktuell untersuchen? Denn da muss man ja davon ausgehen, dass möglicherweise hier der Journalismus doch noch anders funktioniert als in Indien in der Zukunft.
In Kairo wollen wir in den nächsten Tagen die Leute treffen, die damals direkt involviert waren während der Revolution und jetzt nach wie vor involviert sind, sprich Blogger am besten oder Bloggerinnen. Und parallel wollen wir mit Journalisten von Zeitungen sprechen, die uns erklären, was die sozialen Medien für sie bedeutet haben und inwiefern die ihnen Arbeit abgenommen haben, sie ergänzen oder inwiefern es quasi die Zeitungen und die Redaktionen hier verändert hat.
In der 6. Schalte vollendet sich der Kreis, den Amerikon und Katharina Lobenstein von Hamburg aus um die Weltkugel geschlagen haben. 44.000 Kilometer liegen hinter den beiden, aufgebrochen, als die Krisen bei DAPD, Frankfurter Rundschau und Financial Times Deutschland Zweifel säten am gegenwärtigen Geschäftsmodell Journalismus. Das Ziel? Die Suche nach neuen Ideen, wie Journalismus in naher Zukunft aussehen könnte. Wir hörten hier in den letzten Wochen im Medienmagazin ihre Berichte aus Sao Paulo, New York, Tokio, Mumbai und Kairo. Kairo, die letzte Station, noch nicht ganz vollständig. Bevor wir euer Weltresümee hören, Amrei und Katharina, vielleicht der Blick zurück auf die Facebook-Revolution oder was davon geblieben ist. Ihr wolltet ja Bloggerinnen treffen.
Genau, das haben wir auch getan. In Kairo haben wir Christine Jankowski getroffen. Das ist eine junge deutsche Journalistin, die vor 3 Jahren nach Kairo ausgewandert ist. Und sie ist Gründerin des Arab Spring Collective. Das ist ein Kollektiv von rund 50 jungen Journalisten, vor allem Ägypter und deutsche Journalisten, aber auch aus dem Rest der Welt. Und wir haben mit ihr darüber gesprochen, was für eine Rolle die sozialen Netzwerke während der Revolution gespielt haben. Und sie hat uns gesagt, dass vor allem Facebook in Kairo eine ganz andere Funktion hat als in Deutschland. Und da hat sie hat uns das so gesagt.
Das Internet hat hier in Ägypten eine ganz besondere Rolle. Das Internet dient hier als Informationsaustausch. Facebook funktioniert hier ganz anders. Es funktioniert wie eine Nachrichtenagentur. Es geht nicht darum zu schreiben, wen man gerade datet. Es geht darum, wer gerade festgenommen worden ist, wer gekidnappt worden ist, wer zusammengeschlagen worden ist. Es werden politische Diskussionen geführt. Im Internet findet ein unglaublicher Austausch statt und das spielt hier eine unglaublich große Rolle.
Und es war eigentlich ganz interessant, weil jetzt 2 Jahre nach der Revolution sich die Blogger organisiert haben und zusammengetan haben und zu sowas herangewachsen sind, was man eigentlich fast schon Redaktionen nennen könnte. Und sie berichten weiterhin und haben sich ja vorgenommen, nicht zu schweigen, solange bis ihre Lage nicht besser ist. Gleichzeitig haben wir noch mit ein paar deutschen Journalisten gesprochen zu dem Thema, um rauszufinden, wie sie mit YouTube-Videos umgegangen sind, die während der Revolution gepostet wurden. Vor allem ging es uns dabei um Syrien, weil die Quellen ja oft unklar sind, dieser Videos. Und deutsche Redaktionen haben jetzt innerhalb der letzten Jahre Wege gefunden, damit umzugehen und rauszufinden, ob diese Quellen sicher sind oder nicht.
Der nächste Schritt war London. Die Eingangsfrage in den letzten Wochen war ja jedes Mal verbunden mit der unausgesprochenen These: Zeig mir deinen Zeitungskiosk und ich sage dir, wie der Journalismus in der jeweiligen Region tickt. Was sagen denn euch die Londoner Zeitungsstände? Sicher nichts über die bevorstehenden Personalreduzierungen beim Guardian, aber vielleicht ja doch.
Wir haben uns in London mal wieder auf die Financial Times gestürzt. Das hatten wir ja in Deutschland schon getan und in Brasilien auch. Und die Financial Times in Großbritannien hat es tatsächlich geschafft, als erste Zeitung, von der wir wissen, mehr Digitalausgaben zu verkaufen als Printausgaben. Und zwar wirklich zu verkaufen, also auch Geld damit zu machen. Und das hat uns dann doch nachdenklich gestimmt, weil wir ja losgefahren sind in einer Woche, in der die deutsche Ausgabe der Financial Times pleite gegangen ist. Und es offenbar doch Wege gibt, im digitalen Raum Geld zu machen mit Journalismus. Natürlich haben wir am Kiosk auch den Guardian gefunden, den wir beide sehr schätzen, vor allem für das, was die Zeitung online macht. Und wir haben dort Simon Rogers getroffen. Das ist der wahrscheinlich profilierteste Datenjournalist oder einer der besten Datenjournalisten, die es derzeit gibt. Er leitet den Data-Blog des Guardian und mit ihm haben wir darüber gesprochen, warum Datenjournalismus und warum die Visualisierung von Daten gerade so erfolgreich sind. Rogers hat gesagt, dass das Internet lange Zeit ein Raum war, in dem es vor allem um Meinungsäußerung ging. Also man konnte im Netz alles und jeden kommentieren. Es ging vor allem darum, in Blogs oder auch in Kommentaren zu Artikeln die eigene Meinung zu äußern. Er sagt, dass wir da gerade einen ganz grundlegenden Wandel erfahren, dass es im Netz vor allem in Zukunft um Daten gehen wird, also um harte Fakten. Und er hat da in seinem Blog ganz beeindruckende Datenreihen so aufbereitet, dass Leser mit ihnen was anfangen können, dass die Visualisierung von diesen Daten einem sofort eine Geschichte erzählt. Und so hört sich das dann im O-Ton von Simon Rogers an.
Comments are free. The facts are sacred. And we already have a bit of the site called Comment is Free, which is very much, you know, there for people to kind of comment, to talk about. And for me, it kind of reflects the way the web has changed. That in the past, it was all about comments and all about your opinion and getting your opinion across. And now people are much more interested in facts and statistics and data and what's going on behind the news.
Im Datablog des Guardian, da werden Daten so aufbereitet, dass man sie grafisch relativ schnell versteht. Zum Beispiel geht es da um Gefallene im Afghanistan-Krieg, um gefallene britische Soldaten oder darum, wie vielen Soldaten ein Körperteil amputiert wurde. Es kann aber auch um ganz andere Themen gehen. Es kann darum gehen, wie wo gewählt wird. Und er bereitet das in Karten auf oder visualisiert das. Das sind Infografiken, die man sich gerne anguckt, die man schnell versteht auf einen Blick.
Ganz gut kann man das auch zeigen an einem Beispiel. Rogers hat sich die Verteilung der Bildungsausgaben angeguckt. Das ist ein sehr trockenes Thema, was nicht viele Leute interessiert. Rogers ist der Meinung, dass es ein wichtiges Thema ist und hat sich überlegt, wie kann man das an die Leute bringen, an die Leute, die sich sonst keine Nachrichten zur Bildungspolitik durchlesen, und hat sehr leicht verständliche Karten aufbereitet, in denen man sieht, dass bestimmte Teile Englands eben nie profitieren von den Bildungsausgaben, andere Teile aber sehr stark. Das sind oft sehr wohlhabende Bezirke. Und das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie diese neue Form von Journalismus tatsächlich auch neue Leser generieren kann.
Lasst uns am Ende eurer weltweiten Suche nach dem Journalismus, den Medien der Zukunft, vielleicht eine kleine Bilanz ziehen. Also Datenjournalismus, das hat man auch in der einen oder anderen deutschen Zeitungsredaktion schon mal gehört und es gibt auch vereinzelt tatsächlich schon Versuche, also mit solchen Daten Grafiken zu generieren, also die tatsächlich etwas sichtbar machen, dadurch, dass man es grafisch sieht dann. Aber was kann nun wirklich deutscher Journalismus von der Welt lernen? Habt ihr da für euch so eine Formel gefunden?
Also eine Formel ganz bestimmt nicht, aber natürlich ganz viele Anregungen und Ideen. Eine Sache, die wir gelernt haben, unter anderem auch von Simon Rogers, den wir zuletzt getroffen haben, ist, dass wir uns trauen müssen, außerhalb unseres eigenen Arbeitsumfeldes nach Ideen zu suchen, nach Anregungen zu suchen. Simon Rogers zum Beispiel bereitet seine Daten mit Hilfe der Leser auf. Das heißt, er bindet die Leser mit in die Recherche ein. Die können sich Dokumente anschauen, so wie Rogers das selber gemacht hat, als er damals die Wikipedia-Daten mit aufbereitet hat. Er war einer der Journalisten, die das gemacht haben. Das gilt aber auch für ganz andere Bereiche. Also ich glaube, dass wir von Künstlern lernen können, die oft sehr viel kreativer als wir an Geschichten herangehen, dass wir von Programmierern lernen können, die uns zeigen können, was man online zum Beispiel mit Daten machen kann. Da habe ich das Gefühl, dass ich selbst da sehr, sehr blind durch die Gegend gelaufen bin. Und wir sicherlich auch in den Redaktionen durch den Alltag, den wir haben, das ist was ganz Normales, denke ich, irgendwann immer größere Scheuklappen bekommen. Und insofern hat die Reise bei uns beiden dazu geführt, dass wir unsere Augen sehr viel weiter offen halten werden für das, was die Leute tun, die nicht unseren Beruf ausüben.
Also wie Katharina gerade gesagt hat, dass wir mehr gucken sollen, was machen Programmierer, was machen Künstler, müssen wir halt auch genauso darauf achten, dass wir auf unsere Leser hören. Und na klar, findet da ein technologischer Wandel zurzeit statt und viele Menschen wandern ins Internet ab. Aber wir sollten uns auch gleichzeitig fragen, ob wir wirklich guten Journalismus machen. Machen wir richtigen Journalismus? Sprechen wir unsere Leser überhaupt noch an mit dem, was wir tun? Und sollten unsere Leser vielleicht teilweise mehr einbinden, mehr auf sie achten und sie auch in unsere Recherchen einbinden?
Und wir haben uns neulich zusammengesetzt und überlegt, dass es vielleicht ganz ähnlich ist wie mit den erneuerbaren Energien, dass solange es noch Öl gibt, natürlich der Drang, sich neue Sachen auszudenken, aus denen wir unsere Energie speisen könnten, nicht ganz so groß ist wie an dem Punkt, an dem dann einfach nichts mehr aus der Zapfsäule herauskommt. Und vielleicht ist es ähnlich mit dem Printjournalismus. Vielleicht ist das, was wir bei der FR gesehen haben, was wir bei der FTD gesehen haben, der Anfang einer Entwicklung und je bedrohlicher die wird, vielleicht werden wir auch umso kreativer, um uns neue Geschäftsmodelle auszudenken.
Amrei Kohn, Katharina Lohmstein zurück in Hamburg. Vielen Dank für euren globalen Report, der letztlich gezeigt hat, für mich ein Perspektivwechsel kann aus der Agonie führen. Man muss sich bewegen, um etwas zu bewegen. Danke.
Danke und tschüss.
Danke.